der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Das ist ein großer Tag für die Partei und das ist ein großer Tag für Deutschland. Wir sind vor 11 Jahren angetreten als Alternative und wir stellen jetzt erstmalig einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin. Mit diesen großen Worten von Alice Weidel möchte ich euch begrüßen zu unserer neuen Folge Rechtsgerichtet. Und diese Worte, die sind wirklich brandaktuell, die hat sie heute, also an dem Tag, an dem wir aufnehmen, am 7. Dezember morgens, bei ihrer offiziellen Kürung als Kanzlerkandidatin der AfD gesprochen, diese Worte. Und sie zeigen, die AfD tritt selbstbewusst auf mit einer Kanzlerkandidatin, startet sie in den Wahlkampf. Und genau das ist unser Thema, die AfD steigt ein. Tatsächlich als eine der ersten Parteien auch so deutlich in den Wahlkampf. Wir reden über den Wahlkampf, wir reden über ihren ersten Aufschlag für das Wahlprogramm und wir reden in diesem Zusammenhang natürlich über die junge Alternative, die aufgelöst oder umstrukturiert werden soll. Und Sven, meine erste Frage, nochmal der Bezug auf dieses Zitat von Alice Weidel. Ist das ein großer Tag für Deutschland, dass die AfD Alice Weidel als Kanzlerkandidatin aufgestellt hat?
Das ist eine Frage, die man unterschiedlich beantworten kann, würde ich sagen. Ein großer Tag mag es jetzt etwas sarkastisch formuliert für die Frauen sein, denn Alice Weidel ist damit die einzige bisher bekannte Kanzlerkandidatin und sie wird es wahrscheinlich auch bleiben. Die anderen drei Herren sind eben alle männlich gelesen, würde man heute so schön sagen. Olaf Scholz, Friedrich Merz und Robert Habeck. Und damit ist sie natürlich dahingehend schon mal präferiert, dass sie zum einen als Frau und dann auch noch als homosexuelle Frau Kanzlerkandidatin einer Partei wird, die, das darf man auch nicht vergessen, aktuell zweitstärkste Kraft in Deutschland ist und damit rein theoretisch tatsächlich ja auch in Anführungsstrichen das Anrecht auf diesen Kanzlerkandidatenposten hat. Das kann man vielleicht erstmal so stehen lassen und sie ist die erste homosexuelle Kanzlerkandidatin, zumindest soweit ich das jetzt im Hinterkopf habe. Kann natürlich sein, dass es da mal in den 70er, 80er Jahren jemanden gab, aber mein Gefühl ist, sie ist die erste homosexuelle Kanzlerkandidatin, die ja nicht mal in Deutschland lebt, was ja auch noch spannend ist, die ihren Wohnsitz in der Schweiz hat. Das heißt, auch das nochmal spannend. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, um die Herkunft und um die Hintergründe von Alice Weidel, sondern du hast richtig gesagt, wir wollen uns mit der Partei, mit dem Programmentwurf und mit der Nachwuchsorganisation etwas genauer auseinandersetzen. Und ich würde sagen, weil es gerade so gut passt, würde ich mal mit einer Frage einsteigen, auch als Gegenantwort mal mit einer Frage aus der Jungen Freiheit. Denn die hat nämlich gefragt, kommt nun die Alternative zur Jungen Alternative? Und da würde ich dich mal direkt fragen, Gerrit. Meinst du, es kommt die Alternative zur Jungen Alternative?
Okay, Sven, du gehst direkt in die Vollen und du willst direkt über die junge Alternative reden. Dann spoilere ich mal so ein bisschen, weil ich habe noch ein paar spannende Punkte zu dieser etwas skurrilen Kanzlerkandidatur-Vorstellung von Alice Weidel heute Morgen hier in Berlin. Aber deine Frage ist eine sehr gute Frage, auch wenn sie von der jungen Freiheit kommt. Aber ich finde, sie ist relativ leicht zu beantworten. Ich habe mich wirklich viel auch beruflich jetzt mit dieser Umstrukturierung befasst. Und mit allem, was ich gehört habe, tatsächlich auch direkt von hohen Funktionären der jungen Alternative und aus der AfD. Und jetzt habe ich es ganz lange ganz spannend gemacht. Ja, es wird im Februar eine Alternative zur jungen Alternative geben. Ich weiß nicht, ob ich euch jetzt langweilen soll mit diesen Verfahren, die da jetzt innerparteilich passieren werden. Aber vielleicht tue ich es kurz, um zu erklären, warum ich dieser Meinung bin. Grundsätzlich hat ja jetzt der Bundesvorstand der AfD beschlossen, man will eine Art Reform der jungen Alternative anstoßen, was aber bedeutet tatsächlich, dass die junge Alternative, so wie sie jetzt existiert, eigentlich nach dem Willen des Bundesvorstandes oder der Partei nicht mehr existieren wird, sondern man quasi die Jugendorganisation der AfD quasi einbindet in die Partei. Das heißt, jeder zwischen 15 und 36, der in die AfD eintritt, ist automatisch Teil der jungen Alternative. Aber, und das ist der Gag, auch umgekehrt. Das heißt, man kann nicht nur Teil der jungen Alternative sein, ohne AfD-Mitglied zu sein und das wollen sie jetzt anstoßen. Tatsächlich gibt es diesen Plan schon mehrere Monate und hätte es jetzt keine vorgezogenen Neuwahlen gegeben, hätten diese Funktionäre der Jungen Alternative, allen voran Hannes Gnauk, der Vorsitzende der Jungen Alternative, der ein großer Verfechter dieser Reform ist, auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative im Februar das erstmals nochmal vorgestellt und dann hätten sie darüber debattiert, dann hätten sie sich darüber gestritten und hätten vielleicht eine Art Kompromiss gefunden, Anträge eingebracht und so weiter, wie das so läuft auf solchen Kongressen, auf so innerparteilichen Verfahren und so weiter. Und dann hätte man das bei einem regulären Parteitag im Sommer bei der AfD dann eingebracht und dann hätte die Partei darüber abstimmen müssen. Und dann hätte das vielleicht alles geklappt, dann wären vielleicht alle zufrieden gewesen, aber die vorgezogene Neuwahl, die hat dieses Verfahren durcheinander gebracht. Das heißt, die AfD muss jetzt vorher, weil der Bundesparteitag, der ist jetzt am 11. Januar mit Blick auf die Bundestagswahl und da wird dann jetzt schon darüber beschlossen. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit der Delegierten auf dem Bundesparteitag, die, das glaubt die AfD auch, haben sie mir auch gegenüber direkt im Gespräch gesagt, wird wohl erreicht werden. Die Landesverbände sind eigentlich alle damit einverstanden, dass man das macht. Nur dann hat man quasi einen knappen Monat später diesen Bundeskongress der Jungen Alternative und wie wir wissen, die Junge Alternative, die sind nicht ohne, da sind ein Haufen relativ strammer Rechtsradikaler drin, da sind viele drin, da ist ungefähr knapp die Hälfte, sind keine AfD-Mitglieder, das heißt, für all die wird es schwierig, weil viele von denen vielleicht gar nicht so richtig in die AfD eintreten dürften, weil sie zu Recht sind, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden. Die werden das, und das hat mir persönlich, haben mir auch AfD-Menschen bestätigt, die sind sich sehr, 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 sehr sicher, dass dieser Bundeskongress der Jungen Alternative da nicht mitmachen wird. Da müsste man mit 90% müssen sie entscheiden, ja, das machen wir lösen uns auf und es gibt jetzt diese neue Struktur der Jungen Alternative und alle sind sich eigentlich der Meinung, dass das nicht passieren wird und dann wird es wohl eine Alternative zur Jungen Alternativen geben und das würde die AfD vor relativ große Probleme stellen. Welche kann ich ja gleich mal erzählen und dir die Frage mal zurückgeben. Was glaubst du denn, wird es eine Junge Alternative geben? Eine Alternative zur Jungen Alternative geben?
Ich habe da jetzt auch länger drüber nachgedacht, vor allem auch vor dem Hintergrund, weil ja die Junge Alternative, anders als die meisten anderen Parteijugenden ja eben doch relativ unabhängig sind und eben ja wirklich der Unterschied da ist, dass man eben kein Parteimitglied sein muss. Und der entscheidende Punkt ist ja auch der, den ich so spannend finde und der, glaube ich, auch nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, ist natürlich auch die Frage nach einem Verbot der Jungen Alternative, denn sie ist eben keine Parteiorganisation und im Gegensatz zu Parteiorganisationen ist es ja relativ, also nein, andersrum, im Gegensatz zu Parteien, die ziemlich schwierig zu verbieten sind, wo es ja aber auch gerade die Anträge im Bundestag gab, dass Parteiverbote gegen die AfD geprüft werden, anderes Thema, aber die Junge Alternative ist eben keine Parteiorganisation, sondern sie ist ein eingetragener Verein und eingetragene Vereine lassen sich relativ einfach verbieten. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit das Bundesinnenministerium da den Bedarf hat. Wir wissen, der Verfassungsschutz sieht die Junge Alternative als, also die bundesweite Organisation der Jungen Alternative, nicht nur Landesverbände wie bei der AfD, als gesichert rechtsextrem. Und damit ist natürlich die Möglichkeit oder steht natürlich seit Wochen oder Monaten die Möglichkeit im Raum, dass hier tatsächlich auch ein Verbotsverfahren gestartet, nicht ein Gebot, nicht ein Verbotsverfahren, das brauchen wir ja nicht, sondern die Junge Alternative kann einfach verboten werden von heute auf morgen. Bedeutet auch, Gelder werden eingefroren und so weiter und so fort. Es darf eben dann auch keine Nachfolgeorganisation und ähnliches geben. Ist natürlich dann die Frage, wie die Verbotsverfügung genau aussieht. Aber das würde, glaube ich, der Jungen Alternative auch finanziell wehtun. Das würde auch den Kadern innerhalb der Jungen Alternative wehtun, die natürlich zum Teil auch eben in der AfD organisiert sind. Wir erinnern uns an Videos von den JA-Veranstaltungen in Brandenburg, die wahrscheinlich auch mit dazu beigetragen haben, dass natürlich auch gerade junge Menschen sich nochmal dahin öffnen für die AfD. Und wir haben natürlich auch von der JA ausgehend diese relativ viral gehenden Videos bezüglich der Atzen zum Beispiel, wenn dieses Abschiebelied. Das ist ja alles etwas, was die AfD-Jugend, also die Junge Alternative eben angeregt hat, dass ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ohne die Junge Alternative, sollte sie tatsächlich verboten werden, würde die AfD, glaube ich, auch bei Jüngeren wieder etwas an Anschluss verlieren. Das ist eine Vermutung, aber ganz auszuschließen ist das meiner Meinung nach nicht. Deswegen Ich gehe auch davon aus, ja, wahrscheinlich wird diese Alternative kommen. Es gab jetzt ja schon diese erste Veranstaltung, wo ja dieser Druck oder dieses Papier, was es eben dann, was auf dem Parteitag besprochen werden sollte, abgelehnt wurde und zurückging. Das heißt, da ist jetzt natürlich die Frage, wie das weitergeht. Und das hast du ja schon gut beschrieben. Das heißt, ich glaube auch, dass es eben diese Alternative geben wird, weil man, glaube ich, auch wirklich sehr stark diesem Verbot aus dem Weg gehen wird oder will. Natürlich ist da immer noch die Frage, du sagst, du gehst davon aus, dass es im Februar passiert auf dem Treffen. Kann natürlich sein, dass Nancy Faeser jetzt vorher sagt, alles klar, wir verbieten die AfD-Jugendorganisation. Wobei ich das auch schwierig finde, gerade in der heißen Phase eines Wahlkampfs eine Jugendorganisation zu verbieten. Das könnte natürlich auch genau den gegenteiligen Effekt haben und dazu führen, dass noch mehr junge Menschen vielleicht die AfD wählen, weil sie eben sagen, okay, hier scheint etwas problematisch zu laufen, hier scheint etwas zu passieren, wo wir mit unserer Stimme in Anführungsstrichen gegen protestieren müssen.
Es ist jetzt lustig, ich glaube, das für unsere Zuhörer nochmal klarzustellen, wir haben gerade die Alternative zur jungen Alternative von den unterschiedlichen Seiten interpretiert. Ich habe gesagt, also aus meiner Sicht ist dann die Alternative zur jungen Alternative dass der Teil, der nicht mehr zur AfD gehört, also der quasi übrig bleibt, der quasi nicht damit einverstanden ist, es zu umstrukturieren, und du hast quasi den Teil, der jetzt in der AfD dann entstehen würde als Jugendorganisation, als die Alternative zu der nicht an die Partei angeschlossenen jungen Alternative interpretiert. Ist ja beides richtig, ist mir nur gerade aufgefallen, dass man das ja aus beiden Richtungen sehen kann, nur um klarzustellen, du hast quasi argumentiert, es wird aus der Sicht der AfD argumentiert, es wird eine Alternative geben innerhalb der AfD zur jungen Alternative, die jetzt quasi außerhalb der Partei steht. Ich habe aber aus der Sicht der jungen Alternative, die jetzt existiert, gesprochen, die eben nicht damit einverstanden ist, in die Partei mit aufgenommen zu werden, sondern so bleiben will, wie sie jetzt ist, eben ungebunden, so dass man eben nicht gleichzeitig auch AfD-Mitglied sein muss und auch Mitglied der jungen Alternative sein kann. Um jetzt nochmal bei meiner Perspektive zu bleiben, das ist so spannend, weil, das habe ich ja schon angekündigt, weil wenn die jetzt im Februar sagen, okay, wir machen nicht alle mit, dieser Verein soll bestehen bleiben, und die AfD sagt, okay, können wir nicht ändern, wir machen aber trotzdem unsere eigene Jugendorganisation. Was dann passiert, ist ja, dass wir eine wahrscheinlich relativ kleine, aber maximal radikalen Teil haben, der übrig bleibt, der weiterhin vielleicht sogar als junge Alternative sich bezeichnen wird, aber nicht mehr zur AfD gehört. Die AfD, salopp gesagt, keinen Bock hat auf diesen Teil. Und dann gibt es aber wahrscheinlich Leute, die sagen, ich bin jetzt AfD-Mitglied, ich will aber weiterhin Mitglied sein in diesem abgespalteten Teil, auf den die AfD eigentlich keinen Bock hat. Und dann muss die AfD sich stellen, was macht sie dann eigentlich? Und sie haben da bisher noch keine Konzepte, und es wurde mir auch gesagt, es geht jetzt darum, da Konzepte zu erarbeiten. Weil in der letzten Konsequenz bedeutet es ja eigentlich, wenn man das zu Ende denkt, die AfD müsste dann, so schnell es geht, eine Art Unvereinbarkeitsbeschluss beschließen, wie sie es ja beispielsweise zwar mehr schlecht als recht, aber mit der identitären Bewegung hat. Sprich, sie müssten eigentlich sofort sagen, alle, die AfD-Mitglied sein wollen oder sind, die dürfen nicht in diesem Verein gleichzeitig Mitglied sein, weil sonst wäre es ja das Gleiche wie jetzt. Und das ist ein Problem. Das heißt, die Frage ist, die müssen entweder alle aufgenommen werden, damit sie dann Teil dieser neuen Jugendorganisation sind, aber viele von denen dürften sie ja wegen älterer Unvereinbarkeitsbeschlüsse gar nicht in die Partei aufnehmen. Das heißt, das könnte meiner Meinung nach für ganz schön viel Trouble innerhalb dieser rechtsextremen Teile, die sehr nah, sagen wir mal, an die AfD angeschlossen sind, geben, weil die alle keinen Bock haben. Ich glaube, da könnte es Überwerfung geben mit all diesen Akteuren, über die wir ja auch immer sprechen, von diesen ganzen alternativen Medien, die Identitären, diese ganze Götz-Kubitschek-Bubble, die sind ja alle sehr oft sehr assoziiert über die junge Alternative. Auf diesen Bundeskongressen der jungen Alternative ist ständig auch Kompakt, der Antaios Verlag, die sind da alle vor Ort. Und das ist halt das Spannende, dass die AfD sich dann überlegen muss, was sie damit machen will. Weil sie sagen ja auch als ein Argument zum Beispiel, das jetzt so zu machen ist, dass sie ja Sanktionsmöglichkeiten hätten gegen einzelne Mitglieder ihrer Jugendorganisation, weil sie das, und das ist meiner Meinung nach auch ein Hauptgrund, warum sie es machen wollen, weil sie die AfD sichtlich genervt ist, dass die ihnen auf der Nase rumtanzen. Das Beispiel, und das war ja auch ein Hauptanlass, das jetzt doch so schnell anzugehen, das war, vielleicht erinnert ihr euch, da wurden ja vor einem knappen Monat diese sogenannten sächsischen Separatisten hochgenommen, eine Terrororganisation, die auf sächsischem Staatgebiet einen Tag X wollte, dann wie so oft irgendwie einen eigenen sächsischen Staat gründen wollten, halt einen Haufen Rechtsradikale. Da waren zwei Funktionäre der jungen Alternativen dabei, die waren aber beide auch schon Mitglied, also auch gleichzeitig Mitglied der AfD. Die AfD hat dann gesagt, naja, dann schmeißen wir die beiden natürlich raus, für solche Leute wollen wir hier nicht. Also zumindest nach außen hin wollen sie das signalisieren, dass sie solche Leute nicht wollen. Aber die junge Alternative in Sachsen hat gesagt, nö, machen wir nicht, wir wollen uns erstmal den Sachverhalt prüfen. Und da ist halt der AfD mal wieder aufgefallen, so okay, wir haben keine Kontrolle über die. Mit der neuen Struktur hätte man halt Sanktionsmöglichkeiten. Man könnte solche Leute halt nicht aufnehmen oder man kann Leute rausschmeißen. Aber wie gesagt, wenn du dann plötzlich von den etwa 2.500 Mitgliedern der jungen Alternative Stand jetzt die Hälfte kein AfD-Mitglied ist, dann müsste diese Hälfte, also diese 1.250 Leute, die müssten dann, wie gesagt, entweder in die AfD aufgenommen werden, dann müssten die ganz normale Partei, also Anträge stellen bei ihren Landesverbänden, ich möchte bitte Mitglied werden, dann könnten die prüfen, wollen wir das, sind die uns vielleicht doch zu rechtsradikal, sind das Mitglieder der identitären Bewegung, und dann würden sie sagen so, nee, sorry, du darfst nicht. Oder sie sagen, du darfst, und dann hättest du aber lustigerweise, oder nicht lustigerweise, aber dann hätte die Partei natürlich diese ganz, ganz extrem rechten Kräfte noch enger an die Partei gebunden, was dann natürlich mit Blick auf die Überwachung durch den Verfassungsschutz und so vielleicht auch wieder hinderlich ist. Ich glaube tatsächlich eher, dass die AfD eher tatsächlich solche Leute dann nicht haben wollen würde und nicht aufnehmen würde. Aber es ist spannend, das alles durchzuexerzieren. Ich weiß nicht, wir können, glaube ich, im Januar und im Februar das Popcorn rausholen und mal gucken, wie sich die AfD da schlägt und vor allem, wie dieser neurechte bis rechtsradikale, dieses Vorfeld, ja, dieses neurechte und rechtsradikale Vorfeld der AfD sich verhalten wird, wofür das ja die junge Alternative immer so eine Scharnierfunktion hatte, was du ja auch schon angedeutet hast, was auf der anderen Seite aber auch wichtig ist eigentlich für die AfD in der Rekrutierung von jungen Leuten, in der Themensetzung, in der Rekrutierung und all das, das hast du ja auch schon gesagt. Also ich blicke sehr gespannt auf diese zwei Monate, was bei der AfD passieren wird.
Ja, ich glaube, das wird wirklich spannend werden, was da passiert. Ich muss gleich nochmal auf die Frage zurückkommen, weil du hast ja jetzt vorhin einmal gesagt, dass du ja auch mit Leuten von der AfD und von der JA gesprochen hast. Wäre da für mich jetzt tatsächlich nochmal spannend, wie die eben auf so ein potenzielles Verbotsverfahren blicken. Aber da würde ich gleich nochmal zu kommen, weil ich vorher noch ein, zwei Sachen ergänzen würde. Also natürlich hast du da in diesem Punkt erstmal recht, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dann eben diese 1.250 Leute, ich sag mal, entweder eine radikalere eigene Organisation gründen oder eben in der JA bleiben. Aber dann kommt natürlich wieder die Frage auf, was passiert, wenn dieser Teil dann eben verboten wird. Oder, das ist vielleicht auch noch das Spannende, das stand jetzt auch, ich muss mich heute nochmal auf die Junge Freiheit beziehen, da wurde eben ein Mitglied der Jungen Alternative zitiert, jetzt habe ich den Namen vergessen, Moment. Und zwar ist das Carsten Hütter hat das, also AfD-Schatzmeister Carsten Hütter hat gesagt, aktuell gäbe es rund 6.500 AfD-Mitglieder, die jünger als 36 seien. Und das wären quasi dann alle, die, außer sie widersprechen, die würden dann alle in diese neue junge Alternative oder junge Patrioten, stand ja auch irgendwo, wie auch immer diese Partei oder diese Jugendorganisation dann heißen soll. Also rund 6.500 Mitglieder plus minus, die Frage ist, wie viele davon eben in der AfD sind, aber das wären dann ja wahrscheinlich nochmal knapp 5.000 mehr Mitglieder für diese neue Alternative der JA. Ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, aber, und das weiß man ja auch von anderen Parteien, dass die Jugendorganisationen gerne mal ein Stück radikaler sind als dann eben die sogenannten Mutterparteien. Das sehen wir bei den Grünen, das sehen wir bei den Jusos, aber das sehen wir auch bei der Jungen Union, wo wir ja auch tatsächlich gerne mal noch mal ein bisschen konservativere Menschen mit dabei haben. Auch nicht immer, das muss man natürlich auch so ein bisschen sagen, auch da sind die Landesverbände natürlich unterschiedlich, aber wir haben da gerade in den Jugendorganisationen natürlich immer noch mal so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, das radikalere Denken als dann eben in der klassischen Mutterpartei. Das heißt, es wäre tatsächlich die Frage, was genau müsste oder würde dann in der AfD passieren mit diesen 1250 oder sagen wir mal 1000 Menschen, die potenziell auf in einer Gruppe organisiert sind, die eigentlich nicht oder mit der die AfD nichts zu tun haben will. Das heißt, da müsste man tatsächlich gucken, was passiert auf der anderen Seite. Und das ist ja auch so ein Aspekt, der damit reinspielt. Die AfD hatte jetzt auch schon Mitarbeiter im Bundestag, die ja, sagen wir auch mal, nicht unbedingt weiße Westen haben. Das heißt, ich wäre mir da gar nicht so sicher, ob da wirklich alle nicht aufgenommen würden oder ob man da nicht Wege findet, dass man eben guckt, okay, wie lange ist das zurück und so weiter und so fort. Zweite Chance, das sind ja auch immer wieder diese Debatten, die dann da reinspielen. Und ich meine, auf dieser Liste der AfD stehen ja auch wirklich unfassbar viele Organisationen. Ich habe gerade letztens einen Beitrag gesehen, wo dann auch beispielsweise die Hisbollah damit drauf stand, wo ich mich dann auch frage, okay, warum braucht man einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit einer Terrororganisation? Das nur nebenbei, bräuchten vielleicht andere Parteien.
Ich glaube aber nur dazu, darüber habe ich mir schon öfters mal Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist am Ende auch eine Art so Strohmann-Argument, so ein Alibi zu sagen, ne, uns geht es hier nicht nur, also nicht um so zu tun, wir hätten ein Problem mit Rechtsradikalen und deswegen schreiben wir da jetzt nur die identitäre Bewegung auf, sondern wir listen da ganz, ganz viele extremistische Organisationen auf, von links nach rechts bis islamistisch, damit das so ein bisschen untergeht und man sagt, bei uns geht es ja um allen Extremismus, weil das ist ja ganz klar und um damit so ein bisschen zu verschleiern, dass das ja eigentlich nur um die Rechtsextremen geht, weil es nur dort relevant ist.
Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich und die junge Alternative, die jetzige junge Alternative mit ihren 2.500 Mitgliedern, die sorgt ja auch dafür oder die ist ja auch jetzt schon eigentlich ein Teil der AfD. Sie ist ja von der AfD eben auch als Jugendorganisation aufgenommen worden beziehungsweise durch einen Bundesparteitag eben anerkannt worden. Das ist im Jahr 2015 gewesen, also 9 Jahre her. Und da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage oder der Aspekt, wenn das jetzt wirklich noch vor der Wahl zu diesen Streitigkeiten kommen sollte, also wenn du, wie es sagst, oder wenn es so kommt, wie du sagst, dass eben im Januar der Bundesparteitag der AfD sagen wird, wir wollen sie eingliedern, umgliedern und dann im Februar die junge Alternative sagt, nö, nicht mit uns, dann ist natürlich auch die Frage, dann gehen der AfD natürlich auch Wahlkampfhelfer verloren. Und da frage ich mich jetzt aus strategischer Sicht, also rein aus Partei- oder wahlstrategischer Sicht, ist das so smart, einen Monat vor einer Bundestagswahl, wo die AfD nach aktuellem Stand zweitstärkste Kraft werden könnte und eben auch tatsächlich selbstbewusst eine Kanzlerkandidatin präsentiert hat, da jetzt so einen Streit aufzumachen. Ich meine, wir kennen das aus tendenziell rechtsextremen Parteien, dass es da immer wieder zu Streitigkeiten kam. Das war in der NPD der Fall, das war bei vielen Parteien, dass es da immer wieder interne, parteiinterne Streitigkeiten gab. Das hat ja immer auch dafür gesorgt, dass diese Parteien eben so klein geblieben sind. Die Frage ist natürlich jetzt, was passiert dann eben mit der AfD, mit der Wahrnehmung der AfD, wenn es da jetzt tatsächlich zu solchen Streitigkeiten kommt. Und wie gesagt, für mich auch immer noch ein bisschen offen die Frage, was ist jetzt eigentlich mit einem Verbot? Weil, wie gesagt, das stand im Raum, das steht meiner Meinung nach auch immer noch im Raum, auch vor dem Hintergrund, was eben da die Jugendorganisation zum Teil auch gemacht hat. Natürlich ist auch an ein Vereinsverbot sind relativ hohe Hürden gelegt, aber ich glaube, rein theoretisch wäre es möglich, aber da komme ich, wie gesagt, wieder zu der gleichen Aussage wie vorhin. Ich weiß nicht, ob das von Seiten der SPD ein so schlaues wahltaktisches Manöver wäre, vor der Bundestagswahl die junge Alternative zu verbieten. Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, die ich ja vorhin schon einmal angedeutet habe. Was hast du denn jetzt aus der AfD gehört oder aus der jungen Alternative? Geht man da auch davon aus oder hat man da auch die Befürchtung, Vermutung, dass da ein Verbot auf einen zukommt? Oder sagt man, da wird nichts passieren?
Ja, diese Befürchtung hat man. Spoiler oder Cliffhanger, ist nicht Spoiler, Cliffhanger, weil ich möchte noch kurz was zu den Wahlkampfhelfern sagen, die du angesprochen hast. Tatsächlich gibt es schon Stimmen aus der jungen Alternative, die auch da schon drauf abzielen. Das ist in einem Weltartikel, also das habe ich jetzt nicht selber gehört, vom Kollegen Frederik Schindler, der da Stimmen gehört hat aus der Jungen Alternative, weil der gut vernetzt ist, wo sich schon junge Alternative, also Aktivisten der Jungen Alternative beschwert haben über diesen Vorstoß und gesagt haben, das wäre ja eine Domestizierung zu Plakataufhängern, die jetzt da passieren würde. Also ja, das ist spannend tatsächlich, also die brauchen die und das wissen sie auch so ein bisschen, aber sie haben keinen Bock, nur das zu sein, sondern wollen eigentlich eigenständig bleiben. So viel dazu. Aber zu dem anderen Thema, ja, also man hört von den Befürwortern dieses Verfahrens, jetzt die junge Alternative irgendwie zu reorganisieren oder wie auch immer man das nennen mag, hört man auf jeden Fall, dass ein drohendes Vereinsverbot der Jungen Alternative ein Grund ist, dass man das jetzt angehen will. Ich zitiere aus Kreisen, da sind junge Leute am Anfang ihres Berufslebens, die müssen wir auch schützen. Und das ist für die nicht gut, wenn dort das Damoklesschwert des Verbotes immer über ihren Köpfen hängt. Man will, und das ist ja, glaube ich, so der Hauptspin, den die AfD auch versucht, in der Rechtfertigung dieses Vorgehens jetzt, ist zu sagen, wir wollen diese jungen Leute schützen, indem wir sie in die Partei aufnehmen und sie dann ja auch geschützt sind vor Maßnahmen, die die Sicherheitsbehörden ausüben könnten gegenüber der Jungen Alternative mit V-Männern und so weiter und so fort. All das wäre nicht mehr so leicht, wenn sie eben so Teil der AfD werden würden. Und deswegen hat man das auf dem Schirm und das hängt auf jeden Fall mit zusammen. Und ich glaube, dass man das auch befürchtet hat oder befürchtet.
Und bei der Jungen Alternative, ich meine, deine Argumentation oder das, was du vorhin gesagt hast, ist ja eigentlich nicht recht logisch, dass die dann eben, also die Hälfte davon weitermachen möchte. Aber was passiert denn mit der Hälfte, wenn jetzt tatsächlich, sagen wir nicht vor der Bundestagswahl, aber danach, dass man jetzt quasi sagt, okay, wahltaktisch lassen wir die JA laufen und wir sehen, oder die SPD könnte ja auch sagen, oder das Innenministerium könnte ja auch sagen, okay, wir sehen ja, die zerfleischen sich da jetzt und das ist ja eigentlich auch für uns nicht schlecht. Und dann ist die Bundestagswahl rum und dadurch, dass Nancy Faeser dann ja noch im Amt sein wird, bis es eben eine neue Bundesregierung gibt, könnte sie ja noch sagen, alles klar, Bundestagswahl ist rum, jetzt verbiete ich eben, sagen wir, es gibt eine neue und diese alte Gruppierung ist aber bestehen geblieben. Und dann könnte sie sagen, alles klar, ich verbiete die jetzt. Das wäre doch relativ einfach und dann haben doch diese 1.200 im Endeffekt auch nichts gewonnen.
Das ist wahr, aber ich glaube, so denken die nicht. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, ehrlich gesagt, weil ich nicht glaube, dass das in den Zeiten dann sinnvoll ist, mit diesen ja jetzt ja auch schon relativ fragilen Mehrheiten im Bundestag und all das. Okay, das ist jetzt kein besonders stichhaltiges Argument dafür, aber ich glaube, auch wenn die Angst besteht, ist mein Gefühl so, dass die Zeichen nicht auf einem jetzt plötzlichen Verbot der Jungen Alternative stehen. Das ist aber jetzt auch nur mein Gefühl, das kann auch täuschen. Wir haben beim Kompakt-Magazin, aber muss man auch sagen, mehr schlecht als recht verboten, gesehen, dass Nancy Faeser da relativ aus dem Nichts plötzlich dieses Vereinsverbot gegen Kompakt ausgesprochen hat. Also von daher, das ist schon alles offen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das diese Akteure, die Junge Alternative dann vielleicht autonom weiterführen würden, interessiert, weil sie, glaube ich, keine andere Möglichkeit haben in Teilen, weil ich glaube schon, dass viele dieser ganz radikalen Kräfte, insbesondere auch diese Kräfte, die ja auch so vernetzt sind in die Neurechte und die rechtsradikale Szene, keine Alternative haben, als was so weitermachen wie bisher, weil es für sie, glaube ich, schon relativ schwierig werden würde, das Ganze innerhalb der AfD so weiterzuführen, wie sie es jetzt gerade tun. Was glaubst du denn?
Ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht so recht. Also, du hast es ja schon richtig gesagt. Dadurch, dass dieses Kompaktverbot ja auch relativ plötzlich kam, kann man, finde ich, nicht unbedingt was ausschließen. Andererseits gibt es natürlich auch andere Vereine, die es jahrzehntelang gibt, die jahrzehntelang unter Beobachtung standen, wo auch nichts passiert ist. Tatsächlich würde ich jetzt mal behaupten, das ist dieses wahlkampftaktische Manöver, was ich sagen würde, dass die SPD und Nancy Faeser eben sagen, das wäre jetzt nicht der smarteste Move, das vor der Wahl zu machen.
Das glaube ich auch.
Weil es eben dann doch dazu führt, dass eventuell nochmal eine Radikalisierung eintreten kann.
Naja, oder es halt einfach grundsätzlich der AfD doch noch ein paar mehr Stimmen gibt, viel Aufmerksamkeit für die AfD, weil ich glaube, solche Verbote, all das ja mittlerweile sehr, sehr, sehr kritisch gesehen wird in diesem rechten Spektrum der Wähler. Deswegen glaube ich nicht, dass man der AfD, weil man hat zu viel Angst, der AfD damit doch noch mal vielleicht einen Punkt zu geben, so wenn man das macht.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Und was aber natürlich auf der anderen Seite auch noch passieren kann, gut, wir hatten das jetzt mit den Boys aus Sachsen, Die Frage ist natürlich auch, was passiert, wenn es jetzt doch nochmal vor der Bundestagswahl einen irgendwie gearteten oder eine irgendwie geartete Verhinderung eines rechtsterroristischen oder einer rechtsterroristischen Gruppe geben könnte, wo es wieder Mitglieder sind, die auch Teil der jungen Alternative sind. Dann ist natürlich die Frage, wie kann man dann noch damit umgehen? Und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage des Sicherheitsaspektes. Aber das ist, glaube ich, trotz dessen, also ich glaube, auch wenn es jetzt noch welche gibt, Gruppen, die hochgenommen werden, dann wird sich da trotzdem, glaube ich, nicht viel dran ändern. Aber ich glaube, dann kommt vielleicht noch mal ein bisschen Bewegung in die Diskussion darüber. Weil es gibt ja auch gerade eigentlich keine richtige Diskussion darüber, sondern die Diskussion darüber ist jetzt ja eigentlich nur mit der Diskussion innerhalb der AfD oder mit diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zerwürfnis zwischen JA und AfD auch erst so wieder aufgekommen, dass eben da mal ein Verbot im Raum stand oder im Raum steht.
Also um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, die Umstrukturierung, die Reorganisation der jungen Alternative, so wie der AfD-Parteivorstand das jetzt die Woche beschlossen hat, das wird kommen, das wird vor der Bundestagswahl kommen. Die spannende Frage ist, und das ist ja das, worüber wir gerade diskutiert haben, ist, was passiert mit denen, die nicht damit einverstanden sind innerhalb der jungen Alternative? Schaffen die Menschen innerhalb der jungen Alternative, allen voran ihr aktueller Vorsitzender, die junge Alternative auf Kurs zu bringen und zu sagen so, ja, wir machen da geschlossen mit und stellen uns nicht dagegen, gründen keine Gegenorganisation oder belassen es nicht bei der Organisation, die dann quasi aus der AfD rauskommen würde und eine Art Konkurrenzveranstaltung wäre, oder wird eben genau das passieren? Aber das wäre dann ja das Verbotsverfahren dieser Organisation, die dann übrig bleiben würde, wäre ja dann im Endeffekt auch nicht mehr das Problem der AfD. Das muss man ja auch so sehen. Das Problem der AfD wäre nur, wie gehen wir mit diesen Leuten um, die gleichzeitig AfD-Mitglied sein wollen und dann ja auch Mitglied in dieser neuen Jugendorganisation wären, aber dazu zusätzlich auch noch Mitglied sein wollen in dieser übrig gebliebenen jungen Alternative, die mit der AfD nichts mehr zu tun hat. Das ist die Frage, die sich die AfD stellen muss. Die AfD muss sich ja nicht die Frage stellen, ob dann dieser übrig gebliebene Verein verboten wird oder nicht, weil mit dem hat man ja dann eigentlich eh nichts mehr zu tun.
Das ist dann ja der Fall, wenn wir eben diese neue Strukturierung haben, und dann wird es, glaube ich, tatsächlich spannend. Aber dann ist es, glaube ich, auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, egal, weil die Frage dann ja wirklich sein wird, okay, welche Rolle spielt dann diese kleinere Organisation noch? Oder wird das dann im Endeffekt sowas sein, wie wir es halt auch von früher kennen, dass es im Endeffekt einfach, ja, ähnlich wie dann Jugendgruppen der JN, also damals Junge Nationalisten oder sowas ist. Also im Endeffekt eine Organisation, die keine große Rolle mehr spielt, weil das muss man ja auch sagen, die junge Alternative spielt natürlich jetzt vor allem eine Rolle, weil natürlich auch die AfD so stark ist. Ohne eine starke AfD würde natürlich auch die junge Alternative quasi keine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bedeutung haben. Das ist ja ein Zusammenspiel, und ich glaube, dieses Zusammenspiel endet auch dann, und dieser Bedeutungsgehalt endet eben auch genau dann, wenn eben diese Verbindung aufgehoben ist. Weil dann haben wir im Endeffekt sowas wie, keine Ahnung, freie Kameradschaften, wie wir es von früher kennen, oder halt irgendwie so lose Verbindung. Und das ist dann, glaube ich, nicht mehr so entscheidend für eine Auseinandersetzung. Oder es heißt eine große Auseinandersetzung damit. Und dann ist, glaube ich, auch dieses Verbotsverfahren nicht mehr so entscheidend.
Ja, das ist vielleicht am Ende die wahrscheinlichste Variante, dass diese übrig bleibende Organisation relativ schnell an Bedeutung verliert, weil sie es auch nicht auf die Reihe bekommen, irgendwie noch eine Rolle zu spielen. Und vielleicht ist auch das, worauf die AfD am Ende drauf abzielt, und ihre Hoffnung auch, dass das dann im Endeffekt passiert, selbst wenn sie entscheiden, dass es noch weiter diese dann alternative Organisation geben soll. Um jetzt mal eine Überleitung zu schaffen zum grundsätzlicheren Wahlkampfthemen, die die AfD ja jetzt auch angeht, und auch zum ersten Aufschlag des Wahlprogrammes, Entwurfs des Wahlprogrammes zu finden ist. Ich glaube schon, dass die AfD jetzt mit Blick auf den Wahlkampf versucht, zumindest etwas moderater aufzutreten, und man deswegen eben möchte, dass man mehr Kontrolle hat, auch über die jungen Wilden, richtig jungen Rechtsradikalen. Man will die, glaube ich, nicht unbedingt loswerden, weil man hat eigentlich kein Problem mit denen, aber man will im Zweifel Sanktionsmöglichkeiten gegen sie haben, dass, wenn sie vor allem innerhalb jetzt während des Wahlkampfs irgendwie querschießen, man da mehr Kontrolle drüber hat oder man dafür sorgt, dass sie das eben nicht tun. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal den Bogen spannen zu dem Auftritt von Alice Weidel heute in Berlin, wo sie offiziell als Kandidatin gekürt wurde. Da wurde auch die Kampagne der AfD vorgestellt, die Plakate. Auf allen Plakaten steht jetzt Zeit für. und Punkt, 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 Zeit für Frieden und so weiter und so fort. Da kann man alles durchdeklinieren. Was ich aber spannend fand, sie ist bei ihrer circa viertelstündigen Rede, das ist auch ein bisschen absurd, weil sie hat da so eine Rede, kämpferische Rede gehalten, aber es war eigentlich als Pressekonferenz angekündigt. Und dann stehen da immer die ganzen Mitarbeiter im Hintergrund rum und irgendwie Sympathisanten, obwohl es eigentlich eine Pressekonferenz ist, und klatschen dann immer zwischendrin. Und die Journalisten sind immer so dazwischen so, es soll doch eine Pressekonferenz sein. Egal, da hat Allesweil als allerersten Punkt politisch, also als allererstes politisches Thema angesprochen, die Wirtschaftspolitik. Ich glaube, da geht auch die Reise hin bei der AfD jetzt im Wahlkampf. Sie wollen auf die Wirtschaftspolitik setzen. Sie hat da erzählt, sie wollen die Energiepreise senken, also die Klassiker, indem man zurück zur Atomenergie geht. Die Kohlekraftwerke, die sollen am Netz bleiben. Und natürlich will man sagen, wir nehmen jedes Gas, egal woher es kommt. Was ist gemeint? Natürlich will man wieder russisches Gas haben, damit die Energiepreise endlich runtergehen, damit es der deutschen Wirtschaft wieder besser geht. Spannend daran auch, dass sie gesagt, dass sie das nicht nur auf die Ampel geschoben hat, sondern natürlich auch schon auf die Regierungszeit unter Merkel. Das ist eh spannend. Der größte Gegner der AfD ist natürlich die Union und nicht, wie man so ganz naiv denken könnte, die linke Partei, sondern die Gegner ist immer die Union, weil da will man die Wähler, man will die Union klein machen, man will die Alternative sein als konservative, in Anführungszeichen, Kraft. Das ist, wie gesagt, bemerkenswert, und es ist auch deswegen bemerkenswert, warum sie die Wirtschaft so hervorheben als allererstes Thema, und das, glaube ich, auch im Wahlkampf so passieren wird. Einmal strategisch relativ sinnvoll, weil wenn man jetzt bei die Demoskopen fragt, dann sagen die meisten Deutschen, dass die Wirtschaftspolitik das wahlentscheidende Thema sein wird für ihre eigene Wahlentscheidung. Und das hat die AfD jetzt auch erkannt. Und das ist auch spannend, glaube ich, weil die AfD muss sich natürlich gerade Gedanken machen, was ist eigentlich unser USP, also der Unique Selling Point. Das war ja bisher natürlich immer Migration. Aber, und den Punkt, den muss man der AfD ja lassen, und das ist auch Teil ihrer Strategie, Wahlkampfstrategie, da komme ich später noch vielleicht drauf zu, weil es gibt auch so ein Strategiepapier. Das Thema Migration, da kann die AfD eigentlich im Vergleich zur Union oder vielleicht auch sogar allen anderen Parteien gar nicht mehr so viele Punkte machen, weil fast alle schon bei den Maximalforderungen eigentlich angelangt sind, wie man versuchen will, Migration zu begrenzen. Also bei den noch irgendwie in dem System, in dem wir leben, vielleicht irgendwie machbaren Maximalforderungen angekommen sind. Das heißt, sie sehen vielleicht, dass sie bei der Migration gar nicht mehr so punkten können gegen die Union. Zweite Thema, wo man ja denken könnte, was sie vielleicht vor der Wirtschaft machen könnten, ist Frieden. Zeit für Frieden.
Bevor du aber den Frieden ansprichst, würde ich noch zwei, drei Punkte zur Migration kurz ergänzen. Weil das finde ich nämlich spannend. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher, ob das früher auch schon so war oder ob das jetzt so ein bisschen eine Umstrukturierung ist, die aber im Endeffekt auch wieder klassisch so ein bisschen nach diesem Ethnopluralismus klingt. Und zwar, das fand ich tatsächlich spannend. Also trotz allem, was du richtig gesagt hast, die Wirtschaft steht ganz am Anfang des Programms oder des Programmentwurfs, muss man ja sagen. Wie dann nachher die Reihenfolge im richtigen Programm ist, werden wir sehen. Aber aktuell steht sie ganz am Anfang.
Und eben auch bei der Präsentation von Weidel. Also das ist jetzt nicht deckungsgleich mit dem Programm. Sie hat auch den Fokus da gesetzt.
Das ist natürlich auch, hast du vollkommen recht, das aktuell bestimmende Thema. Aber ich glaube auch, dass das Thema Migration nicht ganz, also was heißt das Thema Migration? Es geht ja vor allem um das Thema illegale Migration. Und da sieht sie, glaube ich, trotzdem immer noch oder hat, glaube ich, auch, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, da würde ich so ein bisschen anders sehen, als du das beschreibst. Ich glaube, die AfD versucht gerade einfach den Fokus auch auf andere Themen zu legen, weil sie davon ausgeht, dass beim Thema Migration, also wenn es um die Frage der Migration geht, sie sowieso schon von den einschlägigen Personen gewählt wird. Das heißt, da macht sie sich, glaube ich, nicht mehr Sorgen, dass CDU und CSU vor allem ihr Wähler wegfischen, sondern ich glaube, die AfD geht mittlerweile davon aus, dass sie da tatsächlich auch diesen Unique Selling Point schon hat, dass der schon da ist und sie den gar nicht mehr so stark verteidigen müssen. Deswegen finde ich es aber spannend, dass ich zitiere mal aus dem Entwurf, dass es nämlich jetzt so da drin steht, nicht den Migranten, die durch unser immer mehr ausuferndes Sozialsystem in fahrlässiger Weise weltweit angelockt worden sind. Das heißt, die AfD schiebt die Schuld für diese Migrationsproblematik mittlerweile mehr den politisch Verantwortlichen, also den Eliten, wie auch immer, also dieser klassische Populismusansatz zu und sagt.
Angela Merkel, by the way, wurde auch gesagt, um nochmal auf den Punkt zu gehen, sie geben da natürlich auch Zielen direkt auf die CDU und gar nicht erst auf die linken Parteien.
Das ist ja der entscheidende Punkt und das ist ja auch der Spielraum, der damit reinspielt. Aber ich fand es tatsächlich spannend, dass man jetzt die Schuld eben gar nicht so sehr bei den Migranten sucht, sondern eben sagt, okay, die kommen hierher, weil wir eben so ein ausuferndes Sozialsystem haben. Finde ich dann aber auch wieder spannend, weil dann ganz am Anfang des Programms steht, dass man sich eben auf die soziale Marktwirtschaft positiv bezieht und dann weiter runter guckt, aber dann Arbeit muss sich lohnen. Also wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen, es klingt halt im Endeffekt wie ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Kopie eines CDU-CSU-Programms. Gerade in dem Aspekt Wirtschaft, da ist man sich schon, finde ich, relativ ähnlich. Wo man sich nicht ähnlich ist, das hast du ja gerade, oder wo man sich nicht ähnelt, das hast du ja gerade schon richtig angesprochen, ist der Frieden.
Ja, aber eben auch nicht in der Wirtschaft. Und zwar in Verbindung mit dem Thema Frieden. Und deswegen erkennt die AfD dann doch in der Wirtschaft den USP, weil wir, wenn wir über die Energiepreise reden, wenn wir über das Gas sprechen, es eben, wie gesagt, in Verbindung mit dem Thema Frieden, sie eben sagen können, wir sind die, die am radikalsten sagen, wir machen alles wie früher, es geht nur noch darum, die Energiepreise runterzubekommen, was dann eben wieder auch bedeutet, man würde russisches Gas nehmen. Und da ist ja eben die CDU diametral anderer Meinung. Und natürlich ist die CDU auch wesentlich, also einfach weil sie eine Partei ist, die eine Koalition finden muss, wahrscheinlich wirklich ja auch den Kanzler stellen wird, deswegen auch wirtschaftspolitisch auf die Grünen oder auf die SPD ja zugehen muss. Das heißt, die Union wird im Laufe des Wahlkampfs jetzt ja schon angedeutet, diesen sehr liberalen wirtschaftspolitischen Kurs aufweichen müssen. Sie hat schon gesagt, dass man sich für eine Reform, irgendeine leichte Reform über die Schuldenbremse ja reden könne. Die Union muss drauf gucken, dass sie den Kanzler stellt und dann Politik machen muss. Und deswegen kann sie nicht so radikale Forderungen auch in der Wirtschaftspolitik treffen, wie es eben die AfD machen kann. Und das erkennt meiner Meinung nach die AfD sehr gut. Da kann die Union eher noch bei Migration radikale Forderungen machen, weil sie damit selbst die Grünen und die SPD gar nicht mehr so vor den Kopf stößt wie bei Sozial- oder Wirtschaftspolitik. Und deswegen ist es spannend. Aber Frieden allein, nur um das zu Ende zu führen, weil ich das ja vorhin schon angedeutet, Frieden allein ist eben dann auch nicht der Punkt, den die AfD machen kann und will. Warum? Weil sie dann im Endeffekt ja eigentlich den Boden bereitet für das BSW und das natürlich eine besonders große Konkurrenz für die AfD ist, in die Angst, die Wähler mit dem Friedensthema eigentlich ja ans BSW zu verlieren.
Wobei wir da ja mittlerweile wissen, also zumindest war das ja das Ergebnis der Wählerwanderung nach den Landtagswahlen im Osten, dass das BSW tatsächlich eigentlich überhaupt nicht bei der AfD gefischt hat, sondern wirklich vor allem bei den klassisch eher linken Parteien. Das aber nur nebenbei, also das ist natürlich trotzdem ein wichtiger Punkt. Also das, was wir ja auch mal vermutet haben, dass das BSW eben quasi der gedrehte linksautoritäre Abklatsch der AfD ist, sieht man so, ja, aber was die BSW geäußert hat, dass man eben der AfD Stimmen klauen will, das gibt es halt nicht, sondern man klaut eben am linken Rand. Worauf ich aber nochmal zu sprechen kommen wollte, ist, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, du sagst, die AfD versucht eben wirtschaftlich marktliberaler zu sein, als es die Union ist. Dann könnte man doch jetzt, oder dann stelle ich jetzt mal provokativ die Frage in den Raum, weil es ja auch bei X der Fall war, dass ein gewisser Herr Lindner ja genau das Gleiche versucht hat, dass er natürlich auch diesen marktliberalen oder, ich weiß nicht, ordoliberal, wie auch immer man das am Ende nennen möchte, Aspekt reingebracht hat, Zitat, mehr Milley und Musk-Wagen oder ein bisschen, das ist ja auch die gleiche Richtung, dass auch Lindner jetzt das Gleiche versucht oder die FDP das Gleiche versucht, marktliberaler zu sein, als es die Union ist, weil du natürlich vollkommen recht hast, die Union wird wahrscheinlich nur aus zwei Koalitionspartnern auswählen können und das sind SPD und Grüne. Ich gehe nach aktuellem Stand.
Ja, wir sind jetzt natürlich irgendwie bei so Wahlkampfanalysen, die jetzt von der AfD weggehen. Aber natürlich kann auch die FDP viel befreiter aufspielen in der Radikalität in ihrer wirtschaftspolitischen Forderungen, weil sie momentan eigentlich keine Koalitionsoptionen hat. Entweder weil die natürlich die Ampelparteien sagen, wir machen das nicht nochmal mit euch gerade, und weil natürlich die Mehrheiten gerade nicht der Fall sind, auch mit einer schwarz-gelben Koalition zu haben. Und das heißt, für die FDP geht es jetzt ums Überleben, das geht um die 5%, und da, das ist das erste Ziel, und nur darum müssen sie sich kümmern. Das ist ja ganz eindeutig, und die AfD, ohne die FDP und die AfD irgendwie vergleichen zu wollen, ich sage das auch ohne Häme der FDP gegenüber, die AfD kann immer befreit aufspielen, weil eh keiner mit ihr koalieren will. Ganz, das ist ja relativ simpel.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Das ist ein Aspekt, der da natürlich so mit reinspielt.
Und dass die FDP marktliberale Position vertritt, das kann sie ja, das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Und die Frage ist nur, ob es funktioniert, also ob man damit Wählerstimmen generiert. Ich glaube auch, der Unterschied zwischen der AfD und der FDP ist, dass die FDP schon aus einer viel dezidiert liberalen Ideologie heraus agiert oder wirtschaftspolitisch liberalen Ideologie agiert, als es die AfD tut, weil es die AfD tatsächlich eher aus einer kommunikativen Perspektive tut, auf diesen Zug aufzuspringen, dass ja diese Transformationsprozesse und der Ukraine-Krieg und die deutsche Positionierung des Ukraine-Kriegs so schuld sein für unseren wirtschaftlichen Niedergang, und das die Erzählung ist. Also die Alice Weidel hat auch erzählt, der Verbrenner, also der Diesel und der Benziner, das ist der Rückgrat unserer Autoindustrie und so weiter. Ich will da, sie würde beides fahren, und sie will das auch weiter tun. Das will ihr auch, by the way, auch keiner verbieten. Ich glaube, so würdest du von der FDP in der Form nicht hören, weil ich der FDP zumindest noch zutrauen würde, da schon zumindest ein wirtschaftspolitisches Konzept dahinter zu legen und nicht nur rumzupöbeln. Das ist das Gefühl, was ich eben bei der AfD habe.
Aber das sehe ich tatsächlich gar nicht mehr so sehr. Also gerade wenn man jetzt in diesen Leitantrag reinschaut, da wird dann ja eben von Steuersenkung gesprochen, und die finde ich schon tatsächlich, also gerade diese Aspekte Steuersenkung, die finde ich sehr, sehr deckungsgleich mit Forderungen, die eben auch die FDP hat. Senkung Einkommensteuer, Senkung Unternehmenssteuer. Aber das sind natürlich auch so diese klassischen Ansätze, wie man eben jetzt in der Wirtschaftskrise damit umgeht, wie man da wieder rauskommen möchte. Und da sind sie sich jetzt ähnlich, aber wie gesagt, das ist ein reiner wirtschaftspolitischer Aspekt, der damit reinspielt. Sonst hast du vollkommen recht, die FDP hat auch noch zum Teil sozialliberale Ansätze, aber die sind in meinen Augen relativ stark in den Hintergrund gerückt.
Nee, verstehe mich nicht falsch. Also, dass das da drin steht und dass die AfD sich darauf natürlich auch fokussiert zu sagen, wir nutzen klassische marktliberale Ansätze. Das ist ja schon lange so. Das ist ja schon immer auch so diese Ambivalenz, dass das ja eigentlich gar nicht zu den Wählern passt und so weiter und so fort. Das ist ja ganz klar. Nur, das sind nicht die Punkte, mit denen die AfD jetzt Wählerstimmen die AfD will die Leute nicht, also die AfD holt keine Wähler, meiner Meinung nach, weil sie sagt, wir müssen die Unternehmenssteuer senken. Die AfD holt Stimmen damit zu sagen, wir brauchen billiges russisches Gas. Und das sind beides quasi wirtschaftspolitische Forderungen. Die eine ist halt eine, die auf wirtschaftspolitischen Konzepten basiert, wo sich die Ideologien aufeinander prallen, was man in einer Rezession braucht, irgendwie mehr Staat oder weniger Staat. Und das andere ist halt wirtschaftspolitischer Populismus.
Ja, das ist dann tatsächlich auch die spannende Frage, was dann wirklich dabei rumkommt. Weil du hast es ja vorhin einmal angesprochen, diesen Zeit-für-Aspekt. Und in diesem Leitantrag ist es ja so, dass im Endeffekt eigentlich drei große Headlines da sind. Zeit für Wohlstand, Zeit für Sicherheit, Zeit für Zusammenhalt. Das sind ja diese drei großen Überschriften, übrigens auch schön in Schwarz-Rot-Gold gehalten. Aber das nur als Nebenaspekt. Und Zeit für Wohlstand, darunter fallen eben so die klassischen Aspekte, die natürlich da auch eine Rolle spielen, also Wirtschaft und so weiter und so fort. Der Teil Sicherheit fällt relativ kurz aus, aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also es wird darauf hinauslaufen, dass die AfD weiterhin die einfachen Antworten groß präsentiert. Und das ist natürlich der Aspekt Gaspreise. Aber ich bin tatsächlich so ein bisschen am Überlegen, ob die Gaspreise bei der kommenden Bundestagswahl wirklich ein entscheidender Faktor sind oder ob es nicht wirklich mehr um die Frage geht, welche Partei oder wer kann uns, unser sinkendes Schiff Wirtschaft, aus diesem Schlamassel rausziehen. Und da muss, glaube ich, auch, und das ist, finde ich, so ein bisschen das, was ich jetzt hier drin lese, wie es dann wirklich nachher auf den Plakaten und so weiter aussieht, das ist die Frage. Aber ich glaube, es muss oder es wird auch der AfD darum gehen, ein wirtschaftspolitisches Konzept vorzulegen, was eben zeigt, sie kann auch Wirtschaft. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was sie dann eben auch nochmal wieder als Konkurrent zur CDU eben und zur FDP sieht und weniger zur SPD, Grünen und Linken und BSW. Wobei BSW bin ich mir gerade nicht sicher.
Ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch naiv. Ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass die AfD mit seriösen wirtschaftspolitischen Forderungen irgendwie irgendjemanden vor dem Ofen vorlockt. Klar kann es sein, dass sie es schaffen, vielen Deutschen das Gefühl zu geben, sie sind die Einzigen, die Deutschland wieder nach vorne bringen kann, auch wirtschaftlich. Nur kann ich mir halt, also nur sind die Konzepte ja eben trotzdem auf einem sehr populistischen, aus einer sehr populistischen Perspektive aufgebaut. Und da können wir jetzt vielleicht den Übergang finden, was, glaube ich, meiner Meinung nach das Bemerkenswerteste eigentlich an diesem Aufschlag des Programms ist. Und zwar plötzlich will die AfD doch wieder aus der Europäischen Union austreten und aus dem Euro raus. Und da hätten wir auch eine sehr wirtschaftspolitische Perspektive, die natürlich, ich sag mal, Liberale innerhalb der Union und der FDP niemals unterschreiben würden, weil, glaube ich, sich da alle klar sind, dass das nicht besonders gut wäre für die deutsche Wirtschaft. Aber die AfD hat das Thema jetzt wieder für sich erkannt. Spannend, weil tatsächlich, ich habe nicht gedacht, dass man damit, dass das so sinnvoll ist, aber ich habe gelesen, tatsächlich auch 26% der Deutschen, also damit, also noch ein paar, sogar noch einige Prozentpunkte mehr als die AfD Stand jetzt in den Umfragen hat, das nicht ganz ablehnen, wieder aus der Europäischen Union auszutreten. Es ist aber vor allem spannend, weil die AfD hatte das eben im letzten Wahlprogramm, zur letzten Bundestagswahl stand es drin. Dann haben aber eigentlich auch Chrupalla und Weidel immer sich so gewunden und eigentlich gesagt, so, nee, eigentlich wollen wir es doch nicht. Im Europawahlprogramm haben wir ja auch drüber geredet, stand es so dezidiert nicht drin. Alles Weidel hatte es nur mal in einem New York Times Artikel oder Financial Times Artikel gesagt. Aber stand erstmal nicht drin. In der Europawahl, also bei der Europawahl, im Europawahlprogramm stand nicht drin, dass man aus der Europäischen Union austreten will. Ja, macht ja auch Sinn. Man will ja auch danach vielleicht mit den Leuten in der Europäischen Union zusammenarbeiten. Aber jetzt soll es, wenn es denn durchkommt, wissen wir nicht. Kann sein, dass sie das am Bundesparteitag wieder einfangen und dann doch nicht drinsteht, dass man austreten will. Aber jetzt steht es wieder drin. Und ich finde, das ist eigentlich der spannendste Punkt dieses Aufschlags des Wahlprogramms, weil der Rest liest sich wie immer dann auch wieder deutlich moderater, als die AfD in Wahrheit ist. Und das ist, hat natürlich auch System, weil man schreibt halt diese radikalen Forderungen auch nicht in seine Wahl- oder Parteiprogramme rein.
Ich finde es tatsächlich spannend, dass du das so gelesen hast. Also steht hier auch so, aber für mich klang das Ganze irgendwie eigentlich wie eine Fortführung von dem, worüber wir vor der Europawahl schon gesprochen haben. Weil auch hier geht es, also tatsächlich schreiben sie hier ganz deutlich, ich kann ja mal zitieren, wir halten einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und die Gründung einer neuen europäischen Gemeinschaft für notwendig. Das steht hier Zeile, oh, die haben es sehr genau vorgegeben, 2585 auf Seite 70. Steht das tatsächlich genau so, aber ich habe es tatsächlich doch eher so gelesen, als ob es eben im Endeffekt die Fortführung dessen ist, was im Parteiprogramm oder im Wahlprogramm für die Europawahl schon stand, nämlich dieser Bund oder dieses Europa der Vaterländer mit einem, als Bund souveräner Staaten. Das ist ja im Endeffekt das, was wir da auch schon kennen. Aber natürlich hast du recht, wenn man das genau liest und das Wort für Wort auch nimmt, dann gehen sie tatsächlich davon aus, dass ein Austritt wieder notwendig ist. Vielleicht auch vor dem Hintergrund natürlich, dass sie sehen eben, in Großbritannien geht es ja auch immer noch dem Großteil der Menschen gut. Und der Brexit war, auch wenn er sehr viel Nachteile mit sich gebracht hat, doch immer noch ein Aspekt dafür, dass man es geschafft hat und dass man auch ohne die EU gut zurechtkommt in Europa. Und ich glaube aber auch, dass diese ganze EU-Debatte nochmal deshalb so eine Rolle spielt, weil natürlich auch die Europäische Union immer ein Kontrapart zu Russland sein wird und die AfD natürlich nicht Kontrapart zu Russland sein wird, weshalb sie natürlich irgendwo diesen Blick so ein bisschen darauf nehmen will. Aber, und das dürfen wir eben nicht vergessen, das ist ja nur der Antrag, ob es dann wirklich am Ende so ein Programm steht. Das werden wir in ungefähr einem Monat erst wissen.
Orban schafft es aber auch sehr gut, russlandfreundlich und in der Europäischen Union zu sein. Ja, aber zum Leidwesen der Europäischen Union.
Orban schafft es aber auch, die Gewaltenteilung aufzuheben und bleibt trotzdem Teil der Europäischen Union. Aber Gleiches gilt für Erdogan, der auf der einen Seite Kurden bombardieren kann, auf der anderen Seite wichtiger Partner in der NATO ist. Also wir haben doch in ganz Europa irgendwie so zweischneidige Schwerter. Das ist doch leider aktuell nichts Neues.
Ja, also gar keine Frage. Ich wollte da nur dann den Punkt nochmal machen, weil mir das bei Orban natürlich immer wieder auffällt, dass es doch sehr gut funktioniert. Also vor allem, wenn man jetzt Blick auf proeuropäische Strömungen in Georgien und so weiter sieht, man immer das Gefühl hat, naja, pro-Europa heißt gegen Russland und in diesen Ländern ist es auch immer so, aber auch das ist nicht Gesetz, ne? Wie man bei Orban sieht, das fällt mir ja, nur immer auf.
Wobei ich mir da auch vorstellen kann, dass Orban mittlerweile, glaube ich, lieber Teil eines neuen, nicht Warschauer Pakts, aber so einem Ostblock wäre mit Weißrussland, Ungarn und vielleicht noch, na, wie heißt es da unten, Serbien. Wobei wir auch da ja wissen, gesagt, in Rumänien diese ganzen Einflussnahmen, und das ist natürlich auch was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, welche Rolle eigentlich der beste Freund der AfD, zweitbeste Freund des BSW, dann eben im Wahlkampf spielen wird. Und ich glaube, auch das dürfen wir dann nicht so sehr unterschätzen, wie natürlich dann nochmal bestimmte Aspekte da hochgegriffen werden können. Und natürlich hast du dann vollkommen recht, wenn du sagst, okay, günstiges Gas spielt eine Rolle, dann hat natürlich die AfD da den Vorteil, dass sie eben gute Kontakte nach Russland haben. Und das ist dann vielleicht doch ein Punkt, der damit reinspielt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass Gas, also für die Bevölkerung an sich so entscheidend sein wird. Für die Industrie mag es sein, weil da natürlich nochmal der hohe Gaspreis einen größeren Ausschlag gibt. Aber für die normale Bevölkerung an sich, glaube ich, spielen andere Themen dann doch eine größere Rolle, glaube ich.
Ja, es geht ja darum zu sagen, dadurch, dass wir den Gaspreis runterbekommen, wieder russisches Gas bekommen, dann gehen die Energiepreise runter und die Wirtschaft kann wieder billiger produzieren und es wird ein attraktiverer Standort, bla bla bla. Also es ist ja schon im größeren Kontext eingebettet. Egal, das haben wir ja jetzt schon durchdekliniert. Mit Blick auf die Zeit möchte ich aber nochmal ein bisschen auf den Wahlkampfstil beziehungsweise die Wahlkampfstrategie der AfD gucken, die sie jetzt vielleicht in den nächsten 2 Monaten fahren werden. Auf den Einfluss Russlands können wir ja dann kommen, wenn der Wahlkampf etwas weiter fortgeschritten ist und man schon sehen kann, ob es da irgendwelche Entwicklungen gibt oder nicht. Wenn es dann quasi, um in der Sprache der AfD-Kampagne zu bleiben, wenn es Zeit für Russland-Einflussnahme ist. Genau, weil ich möchte jetzt nochmal auf ein Strategiepapier der AfD zu sprechen kommen am Ende wahrscheinlich der Folge, das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also das hört sich jetzt so an, als sei das jetzt total geheim und total mindblowing und ganz schlimm. Ist es jetzt gar nicht, aber es ist trotzdem ganz spannend, wenn man es mal analysiert. In diesem Strategiepapier geht es darum, die AfD setzt da auf eine Normalisierung, sie sagen, sie wollen im Wahlkampf eine Normalisierung ihrer Position durch ihre Wettbewerber setzen. Das geht eben aus diesem Strategiepapier des Bundesvorstands zum Wahlkampf hervor. Die Partei behauptet, dass politische Gegner in jüngster Zeit eine Reihe von Forderungen, die in der Vergangenheit als Alleinstellungsmerkmal der AfD galten, übernommen hätte. Als AfD steht da drin, begrüßen wir die durch die Normalisierung unserer Forderungen wachsenden Anschlussfähigkeit von etablierten politischen Kräften und Bewegungen an die AfD. Die Rechtsaußenpartei schreibt sich darin eine Koalitionsfähigkeit zu. Um diese zu unterstreichen, sollen im Wahlkampf nicht nur Alleinstellungsmerkmale herausgestellt werden, sondern auch die Schnittmengen mit Parteien, welche sich einer Zusammenarbeit bislang noch verweigern. Unter dem Druck der Wirklichkeit und der Wahlerfolge der AfD würden andere Parteien mittlerweile Forderungen erheben, die vor kurzem noch als unmöglich und als vermeintlicher Ausweis einer extremistischen Gesinnung bezeichnet worden seien. Das demaskiert die Rot-Grün-Ideologen und beschädigt die Glaubwürdigkeit unserer politischen Gegner, heißt es in dem Papier weiter. Im Gegenzug stärkt es unsere Glaubwürdigkeit. Das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht trivial an, aber ich glaube, es ist nicht so trivial, weil es die AfD natürlich das erkennt, was man den anderen Parteien, vor allem ja auch von links, oft vorwirft. Man würde AfD-Positionen oder AfD-Rhetorik übernehmen. Was hier natürlich eigentlich steht, ist, wir wollen zeigen, dass die Union bei Migration eigentlich genau das Gleiche sagt, bei illegaler Migration genau das Gleiche sagt wie wir, aber wir das Original sind und wir deswegen gewählt werden sollen. Und es soll dann als zweiten Punkt noch sagen, aber ich glaube, das halte ich tatsächlich für Zukunftsmusik und nichts für die aktuelle Bundestagswahl beziehungsweise die Koalitionsverhandlungen danach. Man versucht sich dann doch ganz langsam, aber sicher mal darauf einzustellen, es zu schaffen, vielleicht doch eine Koalition mit irgendeiner Partei einzugehen, wo natürlich die anderen Parteien dann einverstanden sein müssen. Und das passt ja auch so ein bisschen mit der Entwicklung, mit dem Verbot, nicht Verbot, mit der Umstrukturierung der Jungen Alternative zusammen und so. Dann doch der Versuch, jetzt zumindest mit Blick auf die Bundestagswahl mehr in die Mitte zu gehen und dann für doch noch breitere Wählerschichten wählbar zu sein, um dann irgendwann, vielleicht auch irgendwann mal eine Koalition machen zu können, um dann doch mal eine Machtoption zu haben. Ich glaube jetzt, das ist für diesen Wahlkampf, wie gesagt, noch kein Ding. Und die AfD hat auch schon damit angefangen, mit dieser Strategie. Und das ist tatsächlich nicht so viel berichtet worden. Es ist aber tatsächlich auch eine ganz unterhaltsame Bundestagsposse, die da die letzte Woche passiert ist. Und zwar, wir wissen ja, dass gerade es keine Mehrheit im Bundestag gibt. Durch das Ampelaus hat quasi die Regierung keine eigene Mehrheit im Bundestag mehr. Das heißt, es können keine Gesetze, die jetzt die Bundesregierung beschließt oder also beschließen will, die kann die Bundesregierung ja sonst, wenn sie eine Mehrheit hat, in den Bundestag einbringen. Und dann weiß man, diese Gesetze haben dann eine Mehrheit, weil man die Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag hat. So funktioniert das ja. Die Parteien, die Koalition, wir haben Koalitionsausschüsse, Kabinettssitzungen und da einigen sie sich auf Gesetze aus den Koalitionsverträgen und dann werden die im Bundestag abgestimmt, weil man weiß, man hat sich vorher geeinigt und dann weiß man, das machen alle mit. Und das ist ja jetzt nicht mehr so. Das führt ja zu einem wilden Antragsmassaker in den letzten Sitzungswochen vor der Bundestagswahl, weil alle wollen irgendwelche Anträge einbringen, um die anderen mal zu provozieren, weil man ja jetzt sich nicht mehr an Koalitionszwänge halten muss. Schafft man es vielleicht, dann irgendwie die Grünen zum Taurus rüberzuholen? Schafft man die Union, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, ist dazu Migration, also Anträge zum Beispiel, also würde man die FDP und die Union schaffen, rüberzuholen für Anträge, die Migration zum Beispiel betreffen und so weiter und so fort. Und da hat die AfD unter Regie vom ersten parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, sich tatsächlich einen Gag erlaubt und hat in der vergangenen Sitzungswoche im Bundestag zwei Anträge eingereicht, die wortgleich Unionsanträge waren ursprünglich, die die Union schon mal in der vergangenen Legislaturperiode, als die Ampel quasi noch stand, eingereicht hat. Union weiß dann natürlich auch, wird keine Mehrheit bekommen, weil die Ampel hat ja die Mehrheit, aber man macht das natürlich, parlamentarische Arbeit, man will Aufmerksamkeit und so weiter und so fort für die Themen. Das eine war ein Antrag zur Abschaffung des Heizungsgesetzes und das andere war ein Antrag zu einem Pilotversuch zu Zurückweisungen an deutschen Grenzen. Beides Anträge hatte die Union mal eingebracht, hat die AfD sich jetzt nochmal aus der Schublade geholt und hat gesagt, hey, jetzt reichen wir diese Anträge auch in den Bundestag ein. Du kannst dir denken, was der Plan dahinter ist. Also offiziell sagt man, naja, wir geben der CDU und der FDP, wir geben euch jetzt die Möglichkeit, wir haben ein kurzes Zeitfenster für eine Mehrheit für diese Maßnahmen, die ihr ja eigentlich wollt. Lasst sie uns zusammen durchziehen. Lasst uns Sachpolitik machen für unser Land und so weiter und so fort. Das will die AfD sagen. Natürlich weiß die AfD ganz genau, die Union wird das nicht machen, weil sie keine Anträge der AfD unterstützt. Das passiert einfach nicht. Die Brandmauer, die steht einfach und das weiß die AfD auch. Aber man hat so einen kleinen PR-Gag, um den Leuten nochmal zu zeigen, guck mal, die CDU, einmal kann man der CDU oder der Union ans Bein pissen und zu sagen, so guck mal, denen geht es nicht um Sachpolitik. Jetzt hätten sie die Möglichkeiten, die Grenzen zu schließen und Leute an der Außengrenze zurückzuweisen und sie machen es nicht. Wie ernst können sie es meinen? Und auf der anderen Seite passiert genau das, was sie in ihrem Strategiepapier beschreiben. Und man zeigt einfach, hey, guck mal, die CDU, die hat eigentlich genau die gleiche, die Union hat genau dieselbe Position wie wir. Und eigentlich ist das eh, sind wir das Original, wir sind die, die wirklich dafür kämpfen. Und die Union, die nimmt das eh alles nicht so ernst. Wir sind die, die der Politik eigentlich sagen, wo es lang geht. Ich fand das irgendwie spektakulär. Es hat dann aber nicht funktioniert im Endeffekt. Also der PR-Gag oder der Gag dahinter, der hat natürlich weiterhin funktioniert, aber der Wunsch war tatsächlich zu sagen, man bringt es zur Abstimmung im Bundestag und kann dann sagen, guck mal, die einzelnen Unionsabgeordneten, die haben nicht für uns mitgestimmt. Allerdings haben alle anderen Parteien, also die Union, die Grüne und FDP, SPD, haben sich dann auch durch die Geschäftsordnung des Bundestags tatsächlich darauf geeinigt zu sagen, diese Anträge direkt wieder zurück in die Ausschüsse zu schicken. Das ist so ein bisschen Bundestag-Nerd-Shit, bevor es zur Abstimmung kommt. Das heißt, sie haben gesagt, da gibt es noch Redebedarf, bla bla bla, Antrag an die Geschäftsordnung, das soll nochmal im Ausschuss diskutiert werden, was dann natürlich alles nicht mehr mit Blick auf die Bundestagswahl irgendwann passieren wird, weil das alles nicht mehr zeitlich funktioniert. Und da hat sich die AfD natürlich furchtbar drüber aufgeregt, hatte dann aber wieder den Punkt, hier in den Hinterzimmern und so, wird gegen uns geschossen und versucht, unsere Anträge rauszukicken. Das heißt, die etablierten Parteien haben das quasi dann verhindert, dass sie über die überhaupt abstimmen müssen durch die Geschäftsordnung. Eine spannende Posse aus der Endphase dieser Koalition und dieser Legislaturperiode, die zeigt, wie die AfD im Endeffekt versucht, in ihren Wahlkampf zu starten, meiner Meinung nach.
Ja, und das ist ja auch genau das, also das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja auch was, was ich tatsächlich so ein bisschen auch von der SPD erwartet habe, also von der SPD mit Blick auf diese das Staatstragende der CDU, was die CDU ja auch bisher so ein bisschen ausgeschlossen hat. Und das ist ja im Endeffekt genau der gleiche Trick, den die AfD jetzt hier auch versucht, nur eben mit den eigenen Themen dann. Und dann hast du natürlich vollkommen recht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, was dahinter steckt, natürlich auch noch so ein bisschen der Ansatz ist, dass die AfD damit natürlich auch ausdrücken möchte, hey, unsere Positionen sind eigentlich mehrheitsfähig. Das heißt, wir sind nicht die kleine radikale Randpartei, sondern wir sind mehrheitsfähig mit unseren Anträgen. Denn wir sind eigentlich der Meinung, dass das, was die CDU hier gesagt hat, nicht falsch ist. Und ich glaube, das könnte auch so ein Duktus sein, der in den kommenden Wochen noch mal mehr und mehr eine Rolle spielt. Diese Mehrheitsfähigkeit, die AfD nicht ganz zu Unrecht, würde ich behaupten, an einigen Punkten hat. Aktuell hat sie die mit einigen Punkten. Jetzt nicht in der Außenpolitik, also das hast du jetzt relativ gut beschrieben. Wenn man aber sich die gesellschaftliche Stimmung anschaut, dann wäre ich mir da auch nicht mehr so sicher, ob man nicht quasi da dieses Appeasement gegen Russland, ob das nicht fast, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie da die Meinungsumfragen aktuell sind, aber dieses Appeasement gegen Russland, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da im Osten ist man da definitiv mehrheitsfähig. Westen, ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der Aspekt, der damit reinspielt. Und das andere, was du angesprochen hast, das ganze Thema Migration, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass natürlich die AfD immer sagen kann, ey, wenn ihr das wollt, was die Union oder was vor allem die CSU fordert, dann wählt doch einfach das Original. Dann wählt nicht die schlechte Kopie der CSU, die dann sowieso das nicht umsetzen können, weil sie ja eben in einer Regierungskoalition mit irgendeiner linken Partei sein müssen, sondern wählt halt einfach uns als Original, weil wir das sowieso am Ende viel besser umsetzen können. Das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen der Aspekt, der da definitiv mit reinspielt.
Um dann natürlich im nächsten Schritt zu sagen, weil die AfD ja zum Glück tatsächlich noch nicht alleine mehrheitsfähig wäre, im nächsten Schritt zu sagen, naja, an sich könnten, zumindest mit Blick auf Migration, eigentlich nur eine Koalition aus Union und AfD eine entsprechende Mehrheit haben, um bei migrationspolitischen Fragen eine Mehrheit zu haben. Und so natürlich auch so mit so kleinen Nadelstichen zu versuchen, irgendwie es irgendwann mal zu schaffen, die CDU und die CSU zu einer Koalition zu bringen, was, wie gesagt, meiner Meinung nach noch sehr, 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 sehr weit entfernt ist, dass das überhaupt möglich ist und vielleicht auch nie passieren wird. Aber es ist zumindest so ein bisschen die Strategie oder die Hoffnung innerhalb der AfD, weil sie natürlich bundesweit auch nie in absehbarer Zeit eine absolute Mehrheit haben wird und deswegen niemals regieren wird.
Wobei, da auch jetzt dann ein bisschen breiter geschaut, wahlkampftaktisch, diese aktuelle Diskussion, die es ja gerade in der Union wieder gibt zwischen Merz und Söder, mit machen wir eine Koalition mit den Grünen oder nicht. Ich glaube, auch das ist so ein bisschen ein Aspekt, was man nicht unterschätzen darf, weil ich vermute, das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, aber ich gehe davon aus, dass Markus Söder Angst hat, wenn die Union tatsächlich jetzt in eine Koalition mit den Grünen gehen sollte, gegen die man vorher, also gegen die Markus Söder ja wirklich ein feuchtes Höschen kriegt, wenn er gegen die Grünen was sagen kann, dann glaube ich tatsächlich, dass da die Angst besteht, dass man eben aus Union-Sicht Wählerinnen und Wähler an die AfD verliert, die sich nämlich wirklich den Duktus geben, nicht mit den Grünen koalieren zu können und koalieren zu wollen. Denn man hat ja dieses Bild tatsächlich sehr stark aufgebaut, dass die Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben, die ganze Rezession, eine reine Schuld von Robert Habeck ist. Und das ist ja einfach auch gelogen. Das ist ja jetzt nicht so, dass es innerhalb von 3 Jahren so gekommen ist, sondern die Stagnation ist ja schon viel länger oder kommt ja nicht erst jetzt nur durch eine grüne Wirtschaftspolitik. Natürlich spielt da auch damit rein. Aber das ist eben nicht der Hauptgrund, sondern ich habe tatsächlich so ein bisschen die Vermutung, dass gerade Markus Söder wirklich Angst davor hat, sollte man eine Koalition mit den Grünen eingehen und nicht mit der SPD, dass man dann bei der nächsten Bundestagswahl noch mal mehr Stimmen an die AfD verlieren wird.
Ja, Sven, ich glaube, ehrlich gesagt, die Angst müssen wir alle haben. Das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Das heißt für mich nicht, dass das ein Grund sein darf, für die Union nicht mit den Grünen zu koalieren. Weil am Ende muss die Union mit der Partei koalieren, wenn sie stärkste Kraft werden sollte, mit denen sie glaubt, dass sie die meisten der eigenen politischen Punkte durchsetzen kann in einem Koalitionsvertrag. So muss Politik funktionieren. Es ist aber ein Dilemma, weil ich glaube schon auch, dass eine Koalition mit den Grünen, warum auch immer, vielleicht ja auch wegen der Rhetorik im Vorfeld, das kann ja alles sein, aber ich habe schon auch die Befürchtung, wie wir es ja auch mit der Großen Koalition schon erlebt haben, die ja meiner Meinung nach die AfD schon stärker gemacht hat, weil ja auch viele von der Union dann so enttäuscht waren, Angela Merkel und so weiter, you name it, so, dass natürlich eine schwarz-grüne Bundesregierung vielleicht schon dafür sorgt, dass sich konservative Wähler wieder eher zur AfD orientieren. Ich habe nur keine Lösung für dieses Dilemma, weil die Union braucht einen Koalitionspartner, wenn sie stärkste Kraft wird. Und ich glaube, sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD birgt es das Risiko, dass die Union sich wieder inhaltlich entkernen muss. Das ist ein bisschen negativ ausgedrückt, aber das Bild ist halt passend. Und das der AfD nutzt. Nur man kann das Problem halt jetzt nicht lösen, weil sie müssen koalieren. Und wenn man ehrlich ist und sieht, ah ja, vielleicht haben sie ja sogar wirklich mehr Überschneidungspunkte mit den Grünen, Stichwort Außen- und Sicherheitspolitik, dann bleibt der Union vielleicht auch gar nicht so viel anderes übrig. Außerdem muss man auch sagen, die Union kann keine Koalition ausschließen, wenn sie sich nicht von den Koalitionsvertrag von einer Partei diktieren lassen will, die vielleicht nur halb so viel Stimmen hat. Wenn die Union jetzt weiterhin bis Ende Februar, bis zur Bundestagswahl sagen wird, wir koalieren auf gar keinen Fall mit den Grünen, und die einzige Option für eine Koalition ist eine große Koalition, was soll denn die Union dann noch in den Koalitionsverhandlungen fordern? Also das ist auch aus so einer Strategie einfach dumm. Also von daher ist es einfach spannend, wäre es nicht so ernst. Wäre es auch wirklich einfach sehr spannend und unterhaltsam.
Das ist genau der Punkt. Also im Endeffekt macht ja Markus Söder genau das. Er gibt ja quasi der SPD jetzt schon potenziell mehr Macht in den Koalitionsverhandlungen, weil er eben dieses Bündnis mit den Grünen so vehement ausschließt und ausgeschlossen hat. Und natürlich bedeutet das jetzt im Nachgang auch einen Bedeutungsverlust vielleicht nicht, aber einen Vertrauensverlust von Unionswählern in Bayern, muss man natürlich vor allem sagen, wenn dann doch plötzlich dieses Bündnis mit den Grünen kommt. Aber nach aktuellem Stand, muss man jetzt natürlich noch sagen, wird es nur genau diese zwei Koalitionspartner geben. Ich denke nicht, dass eine Union auf Bundesebene mit dem BSW zusammengehen würde. So stark müsste die Union noch erstmal werden. Ich glaube nicht, dass die FDP so viel Zulauf nochmal bekommt, dass da eine Koalition möglich wäre. Das heißt, am Ende werden genau diese zwei Möglichkeiten bleiben. In Anführungsstrichen große Koalition oder Schwarz-Grün. Das wird das, was sein wird. Und es hätte in meinen Augen noch eine andere Lösung gegeben. Aber auch die ist tatsächlich von der Union im Vorfeld vehement kaputt gemacht worden. Natürlich sind wir in Deutschland jetzt nicht irgendein, in Anführungsstrichen, kleines Land, wo auch mal Minderheitsregierungen funktionieren können. Aber ich hätte es nicht ausgeschlossen, dass es früher oder später in Deutschland doch mal den Versuch von einer Partei gegeben hätte, eine Minderheitsregierung zumindest mal zu probieren. Natürlich ist jetzt eine Wirtschaftskrise und eine Rezession nicht unbedingt die beste Zeit dafür, aber gesagt, die Minderheitsregierung muss nicht unbedingt die schlechteste Variante sein, denn dann kann die Union ja von sich aus entscheiden, dass sie bestimmte Aspekte mit der SPD macht und dass sie bestimmte Aspekte doch mit den Grünen macht. Wie du gesagt hast, Beispiel Außen- und Sicherheitspolitik, da ist man sich wahrscheinlich deutlich, oder Außenpolitik ist man sich deutlich näher mit den Grünen als mit der SPD. Das heißt, Minderheitsregierung wäre glaube ich, nicht die allerschlechteste Variante gewesen und wäre es auch jetzt bei der Ampelkoalition nicht gewesen. Das ist ja vor 3 Jahren schon mal diskutiert worden, aber auch da war ja die Union die Partei, die unter allen Umständen gegen eine Minderheitsregierung gewesen ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was aus politischer Sicht vielleicht verständlich ist, weil man natürlich stabile Verhältnisse haben möchte, aber aus der Sicht darauf, wie es weitergehen kann und wie man es vielleicht auch schaffen kann, eine AfD nicht weiter zu stärken, wäre eine Minderheitsregierung, glaube ich, nicht die schlechteste Variante gewesen. Aber wie gesagt, das, was ich damit sagen will, ist auch das, diesen Weg hat sich die Union durch ihre in meinen Augen dummen Kommentare diese Minderheitsregierung so verteufelt haben, auch selbst Steine in den Weg gelegt, um so einen Weg vielleicht gehen zu können, der vielleicht nicht die allerschlechteste Variante gewesen wäre, in meinen Augen.
Okay, Sven, bevor wir jetzt weiter an den Grundfesten dieser deutschen parlamentarischen Demokratie rütteln und über Minderheitsregierungen sprechen, müssen wir, glaube ich, zu einem Ende kommen, weil wir jetzt auch sehr weit weggekommen sind von der AfD, was das nicht minder spannend macht. Aber wir sind ja jetzt kein klassischer Politik-Podcast, also kein übergeordneter Politik-Podcast, sondern wir haben ja schon unser Thema. Aber es ist trotzdem immer wieder spannend und es hängt natürlich alles zusammen. Von daher hat das natürlich seine Berechtigung. Aber ich gucke auf die Zeit und würde deswegen, glaube ich, langsam Tschüss sagen.
Ja, hilft dir alles nichts, denn das muss ich mal kurz am Rande erwähnen zum Abschluss. Gerrit ist immer so ein ganz smarter Fuchs. Wenn wir Folgen machen, wo er schneiden muss, dann sind das immer die kurzen Folgen. Das heißt, er guckt immer sehr genau auf die Zeit. Und wenn ich schneiden darf, dann sind wir plötzlich schon, ich gucke mal hier, was wir gerade an Aufnahmezeit haben, bei 1:20. Und wenn ich mich an die letzte Folge erinnere.
Ja, aber ich habe doch gerade auf die Zeit geguckt. Für dich?
Ja, das hättest du vor einer halben Stunde schon machen können.
Ja, du auch.
So, also vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube,
viel Spaß beim Schneiden.
Alles. Und dann gebt uns noch ein Like bei Instagram oder auf die Folge. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.